durfte schon einige Gastredner ankündigen. Jonathan, jetzt das erste Mal bist du heute hier.
Ich bin auch das erste Mal bei euch im Gottesdienst. Ich war sonst immer nur zu Sonderveranstaltungen da. Ja.
Magst du mal zwei, drei Sätze zu dir sagen, für die Leute, die dich vielleicht nicht ganz kennen oder zuordnen können?
Okay. Ich dachte, du stellst konkretere Fragen.
Ach so, ja, das kommt noch. Ich wollte so einen leichten Eingang machen.
Ich bin Jonathan Müller. Ich habe 4 Kinder, die sind zu Hause oder beziehungsweise bei uns im Gottesdienst. Bin aus Iserlohn, da bin ich in der Leitung vom Flutlicht. Das ist eine Gemeinde. Was soll ich noch dazu sagen? Ich arbeite sonst noch Vollzeit als Lehrer an einer Gesamtschule. Unterrichte Rallye und Technik. Ja.
Okay. Und wie kommt das, dass du jetzt heute Morgen hier bist und nicht bei dir in der Gemeinde am Predigen oder irgendwas machst?
Ja, wir hatten im September eine Konferenz zum Thema Endzeit. Und da waren auch ein paar Leute von euch da. Und dann wurde ich halt eingeladen, das Thema, was wir da hatten, hier nochmal zu bringen. Und ja, genau, deswegen bin ich hier.
Ja, cool. Das heißt, du hast jetzt heute ein Thema vorgegeben bekommen, so ein bisschen. Hm? Worüber würdest du predigen, wenn du so frei vom Herzen predigen könntest? Wo brennt dein Herz für? Das würde mich dann noch zum Schluss interessieren.
Verschiedene Sachen. Ich habe immer so Themen. Aber eigentlich was ich immer spannend finde, ist, dass wir in so einer Jesus nachfolgen und in diese Reife kommen, die Jesus hat, diese Fülle, die wovon er spricht, dieses Leben in Fülle. Das fasziniert mich schon immer. Ich bin auch so christlich aufgewachsen und hatte so eine Phase auch, wo ich überhaupt keinen Bock drauf hatte, weil ich bei den Leuten selbst nicht so das Leben in Fülle gesehen habe. Und dann bin ich Jesus irgendwann begegnet und merkte, wow, ist ja doch wirklich da. Und seitdem habe ich da immer Bock drauf und mag alles nicht, was irgendwie so religiös wird. Da ist nicht so mein Ding.
Cool, danke schön. Wir freuen uns drauf.
Ja, ich mal los, ne? So. Genau. Okay. Upp. Ja. Also, wie gesagt, ich predige zum Thema Endzeit und da das Thema sehr komplex ist, habe ich mal so eine richtig lehrermäßige Präsentation dafür. Und ja, du darfst gerne die erste dran machen. Endzeit, genau. Ich bin aufgewachsen, nicht in Iserlohn. Sag mal, schallt das sehr oder geht das? Ja, okay. In meinem Kopf schallt es. Ich bin in Lippe aufgewachsen. Das ist eine Gegend um Detmold, Bielefeld. Das ist die Stadt, die es nicht gibt, aber ich war da schon öfter. Da bin ich aufgewachsen. Und in der Gegend gibt es ja super viele so russlanddeutsche Gemeinden und auch eine Bibelschule. Und in dieser Bibelschule wurde jedes Jahr ein Theaterstück sozusagen oder Musical zum Thema Endzeit aufgeführt. Also es war ein sehr präsentes Thema bei uns und da durfte man auch erst hin, wenn man irgendwie ein gewisses Alter erreicht hat, weil das wirklich gruselig war und man sehr angstmachend irgendwo, aber trotzdem habe ich sehr selten wirklich Lehre darüber gehört, sondern das war irgendwie immer so ein Thema, da wurde drüber geredet und und auch meistens nur so über so Snippets, so kleine Ausschnitte, die davon ja so durchkamen. Und das hat ein ganz schönes Durcheinander in meinem Kopf gemacht. Vor allem noch schlimmer wurde es, als ich dann irgendwie Kontakt zu Bethel hatte. Und dazu habt ihr ja auch irgendwie viel Kontakt. Deswegen Leute, die aus irgendwie so einem freikirchlichen Hintergrund sind und dann irgendwie in so eine Gemeinde wie hier kommen. Vielleicht kennst du das Chaos. Und ich nehme euch mal ein bisschen rein in das Wirrwarr meines Hirns und dann kommt das erste, was so richtig so als Kind, was ich geschnallt habe, war der Antichrist. Also davor die anderen Sachen, das war noch alles ganz wir, aber der Antichrist, den versteht man. Irgendwie so ein Bösewicht, der Anti-Jesus ist und so ganz böser Herrscher, der übernimmt dann die Weltherrschaft und so ein großes Thema, das ist ein Riesenbild, das da gemacht wird. Und dazu gehören natürlich auch noch Dinge, wo Leute dann immer darüber reden, sowas wie die Zeichen der Endzeit. was ist denn das und was kommt denn da und wie, oh, ist es das jetzt, ist die Endzeit schon angefangen? Und da wird immer ganz viel drüber geredet, was ist eigentlich da, ja, was passiert denn da? Und jeder ist irgendwie sehr verwirrt darüber und vor allem ist man da auch ängstlich drüber. Und dann gibt es noch dieses Zeichen des Tieres, das gibt es dann irgendwo an der Hand oder am Kopf oder sowas und keiner weiß so genau, was das ist und man erwartet es und hui. Ja, natürlich gibt's. Ach, du darfst zwei weitermachen. Dann noch das Zeichen, also dieses 666. Meine Eltern hätten niemals ein Auto gekauft, wo das als Nummernschild ist. Und man achtete dann darauf und es war irgendwie so angstbesetzt. Und ja, eigentlich so richtig einordnen konnte ich das nicht. Es war aber da irgendwie und ich glaube, die meisten Leute konnten es auch nicht wirklich einordnen. Nämlich da gab es auch noch das Tier und der Antichrist und irgendwie war das Gleiche oder auch nicht und keiner weiß es so genau. Und dann mit einmal kam auch noch das Reich Gottes dazu. Ja, und das war dann mit einmal was ganz anderes. Wieso ist denn das Reich Gottes ist nah? Ich dachte, die Endzeit ist nah. Das war dann irgendwie verwirrend. Gerade als ich dann mit Bethel irgendwie so Kontakte hatte, da war das seltsam. Ja, was ist denn jetzt? Geht's jetzt bergab oder geht's bergauf? Ja, und zum Glück leben wir ja in der Gnadenzeit. Das war auch immer noch ein Thema, dass jetzt ja die Zeit der Gnade ist. Die hört auch dann irgendwann auf. Ja, mal gucken, ob wir es bis dahin schaffen. Ne, müssen wir einfach dranbleiben irgendwie. Und hoffentlich sind wir dann bei der Entrückung auch dabei. Wenn mit einmal, und das ist auch so ein Konzept, von dem mit einmal verschwinden alle Christen. Fupp, weg. Und der Rest bleibt hier. Hoffentlich sind wir dabei. Und da schwelt dann auch so eine Angst. Ne? Boah, hat man auch wirklich Heilsgewissheit? Sind wir wirklich diejenigen, die da mit sind? Und ja, man hat dann auch diesen, bei der Entrückung geht es ja auch darum, in den Himmel zu kommen und weg zu sein von hier vor allem. Und sagt dann auch so Sachen, wenn jemand gestorben ist, ja, er ist heimgegangen. Weil der Himmel ist das Endziel von dem, der Existenz hier. Ich habe mich auch zwischendurch gefragt, wieso bringt man sich nicht eigentlich um, wenn man sich bekehrt hat? Weil das ist ja eine sichere Nummer, dann bist du auf jeden Fall schon mal nicht abgefallen. Wirklich, da musste man sich ja darüber Sachen zu Ende denken. Aber umbringen war irgendwie auch schlecht und dann war man sich nicht sicher, wenn man das getan hat, ob man dann in den Himmel kommt und so. Naja, auf jeden Fall habe ich das deswegen auch besser gelassen. Und ja. Und dann gab es wiederum das Nächste, was so von, ja, in der Bibel dauernd vorkommt, aber ja, irgendwie nicht so ganz zu dem Konzept passt, ist nämlich der Himmel auf Erden. Wie kann das denn sein? Ich dachte, wir wollen alle da in den Himmel. Jetzt kommt der Himmel mit einmal auf die Erde. Ist ja total komisch. Was soll das denn? Also wohin jetzt? Gehen wir weg oder kommt er her? Ja, und dann mit dem Ganzen, ich mach mal eins weiter, ist ja noch, das war nicht sehr verwirrend, mit einmal geht es um die Auferstehung. Wieso sollen wir denn auferstehen, wenn wir doch alle schon in den Himmel gehen? Also das Auferstehen findet ja hier statt. Naja, okay. Ja, dann so die ganz Hardcore-Leute, die waren dann so, die redeten dann dafür über die Wiederherstellung des Tempels, dass in Jerusalem das wiederhergestellt wird. Ist auch irgendwie seltsam, weil Jesus ja das erfüllt hat und dann war endlich vorbei mit dem ganzen Geopfer und jetzt soll man das Ding wieder aufbauen und wieder von vorne anfangen. Fand ich irgendwie auch wir irgendwie komisches Durcheinander. Ja, und dann sind da natürlich noch die letzten Tage und man fragt sich, wann sind diese letzten Tage und haben sie schon angefangen oder sind wir mittendrin oder kommt das noch? Und ja, mit dem Ganzen zusammen hängt ja auch noch die große Trübsal. Also, ne, und hoffentlich, ja genau, wow, hoffentlich werden wir davor entrückt. Da wurde bei uns viel drüber diskutiert auch. Ist das dann, werden wir vorher entrückt oder müssen wir das ertragen und werden dann mittendrin entrückt oder danach oder wie und immer. Das gibt dann auch alles Namen für diese verschiedenen abfolgen, wie die ganzen Theorien und dann heißen. Und mit einmal kam dann dazu bei mir auch noch, ja, das Reich Gottes wächst. Und es wächst immer weiter. Da war auch in den Stellen, wo das, über das Reich Gottes, das wächst, geredet wird, wird gar nicht gesagt, dass das irgendwann mal aufhört. Ja. Und dann steht in dem Zusammenhang auch noch ganz oft was mit Nationen zu Jüngern machen. Und bei dem, was ich so sonst gelernt habe, was zu diesem anderen Konzept passt, mit Entrückung und sowas, da ging es eigentlich immer nur, das Wichtigste war die Bekehrung. Also eigentlich hört damit auch alles auf, dann bist du safe, dann bist du im Sack, ne? Und muss Hauptsache, dass du das nicht verlierst. Aber zu Jüngern machen war für mich neu. Habe ich nochmal Jüngerschaft? Naja, gut. Kannst du zwei weitermachen, bitte? Genau. Dann wird auch oft darüber geredet, die Welt wird immer dunkler und die Gemeinde wird immer heller. Es gibt so eine interessante Stelle, da sagt Jesus, dass wir sind das Licht der Welt und redet zu uns. Wie soll bitte die Welt immer dunkler werden, wenn wir immer heller werden? Wenn du das Licht anmachst, wird es hell. Das ist irgendwie seltsam. Chris Wellington hat übrigens so im Herbst, September irgendwo da, hat der eine richtig gute Predigt zu dem Vers gemacht. Wer da ein bisschen tiefer einsteigen möchte, kann sie gerne hören. Das ist richtig gut. Lohnt sich. Der legt das richtig gut aus. Und dann gab es noch das tausendjährige Reich. Das war so ein ganz ominöses Ding. Da wusste keiner so richtig, was damit ist, wann das ist. Ne, das ja, ist auch ganz interessant, weil das so in der Abfolge, wo das in der Bibel vorkommt, sind alle Dinge passiert und mit einmal denkt man, das tausendjährige Reich kommt irgendwann später. Also die anderen Sachen, die da so aufgezählt werden, sind einfach so in einer Reihenfolge. Und dann mit einmal gibt es eine Pause. Das tausendjährige Reich kommt irgendwann vielleicht und wann auch immer. Und naja, auf jeden Fall ein Riesendurcheinander. Dann gibt es noch den neuen Himmel und die neue Erde. Der neue Himmel wurde meistens bei den Sachen mehr so ein bisschen ausgeklammert, weil der war ja gut. Wieso soll es den neu geben? Die Erde müsste neu, auf jeden Fall. Also die Erde neu, alles weg hier, abgebrannt die Bude und fangen von vorne an. Und ja, im Gegensatz dazu stehen dann so Sachen und haben wir auch im Gottesdienst immer Lieder gesungen und Sachen gesagt wie von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und wie soll das zusammenpassen, wenn man doch am Ende irgendwie alles abbrennen möchte? Ja. Und dann, genau, Jesus sagt dann so komische Sachen. Also wenn man unbedingt entrückt werden möchte und auch auf jeden Fall nicht die Bekehrung verlieren, dann ja, dann kommt man dazu, dass man sich so sehr irgendwie zurückzieht und aufpasst, dass bloß keiner abfällt. Und dann sagt Jesus sowas wie, die Tore der Hölle werden der Gemeinde nicht widerstehen. Wer will denn bitte in die Hölle? Jetzt ging doch darum, dass die Hölle nicht bei uns reinkommt. Und jetzt mit einmal kann die Hölle der Gemeinde nicht widerstehen. Sehr komisch. Und mit, ja, in dem Zusammenhang wurde auch oft gesagt, dass die Zeichen und Wunder vorbei sind. Weil das Vollkommene ist da. Und meistens wurde das Vollkommene die Bibel. Seitdem es die Bibel gibt, sind Zeichen und Wunder vorbei. Weil das ist das Vollkommene. Wenn man diesen Vers mal genauer anguckt, sind da aber noch mehrere Sachen bei. Da gehe ich jetzt nicht tiefer drauf ein, müsste man nachlesen. Da sind mehrere Sachen noch bei, die genannt werden in dem gleichen Zusammenhang, die aber noch immer sehr aktiv sind. Vor allem auch in den Gemeinden, wo sowas gesagt wird. Okay. Und außerdem hat man auch gemerkt, Zeichen und Wunder passieren noch immer. Es ist ja nicht vorbei. Ja. Okay. Es ist komisch. Und so ein Durcheinander war bei mir im Kopf. Vielleicht kennst du das, wenn du irgendwie in so einem Gemeindekontext aufgewachsen bist. kennst du das vielleicht. Und das Problem ist auch, selbst wenn du damit nicht aufgewachsen bist, wenn du da, ich habe den in der Gemeinde, bei uns in der Gemeinde ist jemand, ich habe den ja nicht, der ist jetzt vor kurzem erst zum Glauben gekommen und der hat Jesus so ganz übernatürlich erfahren, überhaupt keinen Gemeindekontext, gar nicht, auch die ganze Familie nicht. Und der hat angefangen danach zu suchen im Internet und du findest nur so ein Zeug. Weil die anderen reden nicht darüber. Ihr seid hier in der katholischen Kirche, da wird das nicht erzählt. Und auf jeden Fall findest du dann nur so ein Zeug. Und das triggert dieses Denken, was auch in unserer Gesellschaft ist, was auch so denkt, ja, es wird alles, ne, die sind die letzte Generation und es geht alles den Bach runter und alles ganz schlimm und so weiter. Und man kriegt das dann gar nicht auseinander. Und mit einmal wird das auch noch mit scheinbar biblischen Dingen belegt. Und dann habe ich angefangen, das Ganze zu ordnen, hat es bei mir, als ich habe einen Kurs bei Martin gemacht, über Endzeitthemen irgendwie, und dann hat er das sehr gut auseinandergenommen und mit einmal wurde mir klar, okay, da gibt es irgendwie eine Ordnung. Ich kann das Ganze mal in zwei Lager sozusagen teilen. Auf der einen Seite ist so dieses Reich Gottes und die Auferstehung und Himmel auf Erden und so weiter, die ganzen Sachen. Und auf der anderen Seite ist ein Haufen im Grunde Einzelaussagen, die zu einer Geschichte zusammengestrickt wurden und die alle irgendwie, ja, irgendwie anders belegt wurden. Ich werde heute versuchen, das ganze Gebäude, dieses Gedankengebäude anzurütteln und hoffentlich stürzt es ein bei dir. Und ja, da bete ich für, Jesus, dass du da dieses Gedankengebäude durchrüttelst, dass wir frei werden davon und in einer Hoffnung und Herrlichkeit denken und leben können, die wirklich in Freiheit führt und die eine gute Botschaft ist. Okay, dieses Konzept, das wird selten so im Fluss sozusagen gelehrt. Und ich habe das mal mit aufgemalt, sozusagen, damit man das ein bisschen besser versteht. Dieses Konzept heißt Dispensationalismus und kannst du mal ruhig, jetzt bist du ganz weit zurück, da. Das heißt Dispensationalismus, ein schwieriges Wort, und ja, da sind diese ganzen Dinge wie Antichrist und Entrückung und so weiter, sind da alle so mit drin reingebaut. Und wir gehen das mal einmal durch. Also, es gibt Dispensationen, sind Zeitalter. Das heißt, Gott handelt immer wieder anders in einem bestimmten Zeitalter mit uns. Und das Erste, muss man hier gucken. Genau, das Erste ist Unschuld. Das ist die Unschuld, das ist im Garten Eden. Das ist alles ganz, ganz schön und irgendwie gut. Und die Beziehung zwischen Gott und Menschen ist super. Und dann passiert etwas, nämlich der Sündenfall. Die Beziehung wird zerstört. Also es geht bergab. Es passiert etwas, was nicht gut war, was Gott nicht wollte. Dann fängt Gott eine neue Dispensation an, nämlich die Dispensation mit dem Gewissen. Also man handelt nach dem, was im Gewissen ist. Und die geht natürlich oder leider auch schief. Und es wird immer schlimmer. Und die Welt wird immer schlimmer. Und es wird immer ganz schlecht. Und dann sagt Gott, so, jetzt machen wir hier erstmal Tabula Rasa. Jetzt kommt die Flut. Okay. Danach fängt Gott wieder an mit Noah und fängt mit ihm wieder an, eine neue Regierung aufzubauen. Also die menschliche Regierung. Und das Ganze muss ja auch irgendwie bergab gehen, irgendwie geht es alles schief und dann kommt der Turmbau zu Babel, also die Menschen erfinden den Stein, einen Backstein und damit sind sie selbst Gott. Also das muss man sich auch mal vorstellen, weil vorher musste man immer Steine finden, die Gott gemacht hatte und dann erfinden die den Stein und können selber schaffen. Und damit können sie selber bauen und dann bauen sie sich einen Turm und wollen sein wie Gott. Und Gott, das ist so eine witzige Stelle, die bauen den Turm und denken, sie sind gleich bei Gott. Und dann steht da, und Gott kam herab und schaute nach, was los ist. Naja, auf jeden Fall ist der Turmbau zu Babel, es geht wieder bergab mit der Menschheit. Gott muss wieder irgendwie alles auseinanderballern und dann fängt eine neue Dispensation an, ein neues Zeitalter, nämlich das Zeitalter der Verheißung mit Abraham. Und auch das geht wieder schief. Und das führt dazu, dass das Volk Israel in die Sklaverei kommt. Und dann geht's, ja, ist schlecht. Und irgendwann kommt Mose und es gibt wieder Hoffnung. Und dann kommt die neue Zeit, nämlich das Gesetz. Und wie zu erwarten, auch das Gesetz funktioniert nicht. Es kommt sozusagen zum krassesten Tiefpunkt überhaupt, nämlich, dass sie Jesus kreuzigen. Eigentlich dazwischen kommt ja nochmal Jesus, da hätte man denken können, wow, jetzt wird's gut, jetzt ist Jesus da. Und da, nein, sie kreuzigen ihn. Das ist so die Storyline. Vielleicht kennst du die. Das ist jetzt der Tiefpunkt sozusagen der Menschheitsgeschichte im Gesetz und sie kreuzigen Jesus. Den, der sie hätte retten können, wird umgebracht. Aber dann macht Gott wieder irgendwie was Gutes. Der zieht nochmal alles raus und sagt so, jetzt ist die Gnadenzeit. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Und da sind wir noch immer drin. Nach der Idee vom Dispensationalismus, da hängen wir noch immer drin in der Gnadenzeit. Aber es ist schon angekündigt, malt euch nichts aus, wir werden auch versagen. Dann kommt das Endgericht. Ja, so, merkt ihr, wie hoffnungslos das ist? Immer wieder macht Gott sozusagen nochmal einen Versuch, irgendwas hinzukriegen, aber es wird auf jeden Fall, geht's bergab. Es geht auf jeden Fall kaputt. Und dann kommt das Endgericht und dann danach gibt es ja nochmal verheißen, das tausendjährige Reich, das Millennium. Und vielleicht wird damit ja auch endlich mal was. Aber dann wird Satan freigelassen und obwohl 1000 Jahre Ruhe war, sobald Satan freigelassen wird, werden die schon wieder alle abfallen. Weil irgendwie ist das dann doch attraktiver. Weil, ne, so denkt man das. Und dann irgendwann danach denkt man, wow, jetzt hat Gott aber auch den Kaffee auf. Und dann gibt es einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und machst du mal weiter? Der neue Himmel und die neue Erde. Alles wird abgebrannt. Ist neu. Puh. Ganz schön übel. Das ist die Denkweise und das wird nicht so oft so dargestellt. Also so sowieso nicht. Ich habe das ja jetzt fast comedy-mäßig gemacht. Aber ich glaube, das wird auch nicht so dargestellt, weil dann jedem klar wird, irgendwie passt das alles nicht. Und wenn man, ich kann heute nicht an zig von diesen Dingen drangehen, weil das sind ganz viele Konzepte, die ineinander greifen, die aufeinander aufbauen, auch wenn sie oft sehr weit hergeholt sind. Aber ein paar Sachen, da rütteln wir mal dran. Zum Beispiel gibt es das, dass wir jetzt in der Gnadenzeit sind. Und da steht aber in Römer, denn nicht durch das Gesetz erhielt Abraham und sein Same die Verheißung, dass er Erbe der Welt sein solle, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Wie soll denn bitte Abraham Gerechtigkeit durch Glauben haben, wenn er noch im Zeitalter der Verheißung lebt? Das geht doch gar nicht. Und das Gleiche sagt auch David im Psalm 136, dank dem Herrn, denn er ist gut, seine Gnade hört niemals auf. David war doch zum Zeitalter des Gesetzes. Da hat Gott doch noch gar keine Gnade gehabt. Da waren wir noch gar nicht, da war Jesus doch noch gar nicht gekommen. Das konnte noch gar keine Gnade sein. Da war ja Gesetz, das war ja der Tiefpunkt überhaupt. Und da merkt man, boah, nee, die Gnadenzeit ist nicht jetzt, die Gnadenzeit war schon immer. Und der Klassikvers überhaupt, den jeder auswendig lernt, ist, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und Gott möchte die ganze Welt erretten. Wieso sollte er sie am Ende alles abbrennen? Also wieso sollte alles weg sein am Ende? So eine komische Lösung für jemanden, der die Welt so liebt. Und ja, ich denke, das macht wenig Sinn, dieses Konzept. Und Gottes Gnade war schon immer. Wir leben, diese Zeitabfolgen, die sind so in der Bibel nicht zu finden. Man kann die sich da reindenken. Und das wurde lange gelehrt. Und deswegen hängt das manchmal so im Kopf drin. Ja, da brauchen wir echt Freiheit von. Weil das führt uns in eine Haltung, also das führt in eine Haltung, die erwartet, dass es immer schlimmer wird. Und das Schlimmste daran ist, man kann nichts dagegen tun. Also man, selbst wenn man es versucht, ne, die Leute versuchen, in der Gnadenzeit wirklich mit Gott zu gehen, aber nein, leider nicht. Es ist schon vorausgesagt. Also man ist so gefangen in sozusagen diesem Zeitablauf und das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Gottes Plan ist nicht, dass es immer bergab geht. Und was schwierig daran ist noch, ist, dass es, man erwartet, ja, dass es immer schlimmer wird und dann gibt es eine neue Erde und die Lösung in dem Ganzen immer ist, weg hier. Immer weg hier. Also irgendwie, ja, wir müssen hier weg. Und das führt ja dazu, dass man, also wie viel Einsatz würdest du geben, wenn sowieso am Ende alles weg ist? Wenn die ganze Erde weg ist und wir hier verschwinden? Wie viel gibt man dann für diese Welt? Aber Gott sagt doch, ich habe die Welt so sehr geliebt. Also Gott gab alles. Und es kann nicht sein, dass wir dann immer denken, wir hauen hier einfach nur ab. Das passt überhaupt nicht zusammen. Es hat auch diese schlimme Folge, dass man denkt, man brauchte nur Seelen retten und keine Jünger machen. Und man bleibt dann dabei stehen, dass man irgendwie sich bekehrt hat. Also man muss die Leute nur ins Boot holen und Bekehrte produzieren. Und dann hat man die ganze Zeit Angst, dass man irgendwie vom Glauben abfällt. Aber das ist doch nicht das, was Gott lehrt, so wie Gott ist. Und man macht damit, weil man ja immer dann, wenn man stirbt, kommt man in den Himmel. Man will entrückt werden. Macht man den Tod zu seinem Erlöser. Weil anders kommst du ja nicht in den Himmel. Anders kommst du nicht zu diesem Endziel. Und der Tod als Erlöser, der Tod ist der größte Feind. Der letzte Feind. Jesus ist der Erlöser. Deswegen ist da, diese ganze Story passt nicht zusammen mit dem, was die Bibel lehrt. Und ja, ich möchte mal noch an einem anderen, mit der Gnadenzeit, das ist ein Beispiel, wo ich da jetzt gezeigt habe, dass das nicht so passt mit der Gnadenzeit. Ein anderes Konzept, was noch wichtig ist, und einfach zu verstehen ist, warum das nicht so passt, ist der Antichrist. Der Antichrist ist so ein, wahrscheinlich kennt ihr die Story, also der Weltenherrscher, der dann alles übernimmt. Man muss aufpassen, dass man bloß nicht irgendwie dem anheimfällt. Und da müsste man ja erwarten, wenn der Antichrist so eine Riesennummer ist, also wenn der wirklich die Weltherrschaft übernimmt, müsste man erwarten, im Alten Testament muss das schon ein paar Mal vorkommen, eine Verheißung darauf, dann sollte so ziemlich jeder, vor allem auch Jesus, darüber reden, dass der Antichrist kommt und so weiter. Also es müsste ja irgendwo auftauchen, das ist ja keine Nebensache. Ne? Das ist ja nicht wie der Krieg in Ukraine oder sowas, also so weltgeschichtlich irgendwas, was... Naja, wissen wir noch nicht, wie weit das führt, aber der Antichrist wäre ja das Ding. Kommt viermal vor. Da, an den Stellen. Nur Johannes schreibt darüber. kein anderer erwähnt den Antichristen. Und dann müsst ihr euch mal die Stellen angucken. Guck mal, Kinder, ist in der letzten Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen geworden. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Also da ist auch noch die letzte Stunde drin, die ist auf jeden Fall schon mal da. Also, aber da an der erste Vers schon ist, da könnte man beim ersten Teil noch meinen, es ist einer, der Antichrist. Aber schon danach ist, es sind viele Antichristen. Also diese Idee, dass da ein Weltenherrscher ist, der sozusagen das Ruder hier übernimmt, wird hier schon gleich geschreddert. Es gibt nicht den Antichristen. Weil das sind alle Stellen, die es darüber gibt. Also wenn der erste Vers schon sagt, es gibt viele, und dann wird er ein bisschen mehr definiert. Wer ist der Lügner, wenn nicht der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Dieser ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Also wird hier erstmal, in dem Vers wird schon deutlicher, der Antichrist ist nicht in dem Sinne eine Person, sondern er ist vielmehr derjenige, der leugnet, dass Jesus der Christus ist. Also es ist eine Haltung, eine Denkweise ist der Antichrist. Und jeder Geist, der nicht Jesus im Fleisch gekommen bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er komme und jetzt schon in der Welt ist. Also der Antichrist war schon zu Johanneszeiten da, brauchen nicht warten, dass er kommt. Was ich cool finde, ist, er wird nochmal definiert, was er eigentlich jetzt meint mit, dass Jesus, dass jemand leugnet, dass Jesus der Christus ist, sondern nämlich er definiert das hier als jemand, der leugnet, dass Jesus im Fleisch gekommen ist. Und da wird klar, dass das da geht gegen eine Lehre, die schon damals in der Christenheit auch grassiert ist, nämlich Gnostik. Heißt die, wenn man das in Schlauworten sagt. Und das geht darum, dass Leute sagen, ja, der Geist ist ganz toll, aber das Fleisch ist ganz schlecht. Vielleicht kennt ihr auch sowas, dass man das Fleisch, Fleisch ist ein bisschen ein schwieriges Wort. Aber weil das noch anders auch benutzt wird. Aber dass unser Körper ist schlecht und das Irdische ist schlecht. Alles, was irdisch ist, ist böse. Aber der Geist ist toll und wir müssen alle nur noch im Geist sein. Und dann war natürlich klar in dieser Lehre, dass dieser Jesus, also der Christus, der kann doch nicht als Körper kommen. Das ist doch Wahnsinn dann, wenn das Fleischliche alles schlecht ist, alles Irdische ist schlecht. Und dagegen geht der an und sagt, das ist der Antichrist. Wenn man so denkt, wenn man denkt, dass alles, was hier ist, alles schon mal per se schlecht ist. Was jetzt mit Fleisch dann gemeint ist, das glaube ich, führt jetzt ein bisschen zu weit, das ist auch ein ganz großes anderes Thema. Aber hier wird schon klar, beim Antichrist kann man es leicht machen, weil der nur da vorkommt. Die anderen Dinge sind ein bisschen Entrückung und so, ist ein bisschen komplexer, warum dieses Konzept schief liegt. Aber das geht bei ganz vielen Sachen so, dass die Konzepte sind zusammengebastelt aus anderen Versen. Es gibt auch noch Verse, die irgendwie, also da wird beim Antichristen wird noch das Biest und das Tier, das wird einfach alles zusammengeworfen, zu einer Person gemacht, obwohl die Dinge nicht unbedingt in einem Zusammenhang stehen. Aber hier wird klar, boah, das ist irgendwie zusammengebastelt. Das ist irgendwie ausgedacht. Und es ist auch so. Es wurde ausgedacht, nämlich von einem Edward Irving. Der hat das erst 1830 gemacht. Das ist noch gar nicht alt, diese Idee. Davor dachte man was anderes. Davor haben die Christen die ganze Zeit anders geglaubt. Das ist noch eine recht neue Geschichte. Und also ich finde das hilfreich, das zu realisieren. Boah, das gibt es doch gar nicht so lange. Weil man manchmal so denkt, wenn man so in seiner Bubble ist, boah ja, das ist die einzige Art und Weise, wie man darüber denken kann. Und haben sie aber nicht, die Leute. Also der Edward Irving, der war relativ unbedeutend an sich, also der hatte gar nicht so eine Reichweite, aber der hat den Darby getroffen. Und der Darby hat diese Brüderbewegung geleitet oder war eine wichtige Figur da drin. Und da über den ist das sehr verbreitet geworden, was dann halt noch dazu geführt hat, was so richtig den Durchbruch gab für diesen Dispensationalismus, war die Scofield-Bibel. Die kennt vielleicht auch der ein oder andere. Vielleicht hast du die auch. Ich habe die auch. Und die hat ein Kettenverzeichnis. Und da springst du dann zwischen den Bibelversen hin und her und denkst, boah, das macht alles Sinn. Weil das springt hin und her und nimmt hier was und da was und da was und da was. Manchmal haben die Sachen Zusammenhang, manchmal haben sie überhaupt keinen Zusammenhang. Und das springt hin und her. Ich dachte, das wäre mal cool, so eine Bibel zu haben, und habe die auch gelesen und angefangen, aber da war ich schon so ein bisschen mit Heiligen Geist unterwegs und habe gemerkt, die klammern das einfach aus. Ich wusste Stellen, die Parallelstellen sind, und die wurden einfach nicht genannt. Und deswegen habe ich die weggelegt. Ich habe nicht mal geschnallt, dass sie mit der Endzeit so ein Konzept da drin haben. Aber da ist das genau drin, und da merkt man das, boah, das ist ja das, diesen Zusammenhang. Und da kannst du das nachvollziehen, wie das dazu kam, aber im Bibelkontext ist das eigentlich nicht drin. Und damit muss man sich schon ein bisschen auseinandersetzen, wenn du da irgendwie richtig so drin bist. Also ich brauchte dafür echt lange. Ich habe ein paar Bücher dazu gelesen. Und das erste habe ich auf Englisch gelesen. Das ist recht bekannt, zumindest der Autor ist hier bekannt. Win the World or Escape the Earth. Auf Englisch. Und weil das so ein Riesenkonzept im Kopf ist, das war echt anstrengend zu lesen. Ich bin jedes Mal irgendwie nach einer halben Stunde eingeschlafen. Erstmal war es auf Englisch, und nicht, weil das Buch so schlecht ist oder so, das war sogar, ist sogar recht gut, aber weil das so in meinem Denken drin ist und diese Erwartung von Endzeit und was das alles bedeutet und diese ganze Bilder da drin, die sind so, das ist wie so eine Krake, die überall ihre Arme drin hat und so viel verdirbt. Und deswegen lohnt es sich, sich damit auseinanderzusetzen und da reinzugehen. Ich habe mehrere, genau. Das hier, ich empfehle euch echt, da tiefer reinzugehen, wenn das ein Thema ist, das ihr, ja, mit dem ihr aufgewachsen seid oder mit das euch beschäftigt. Das hier ist ziemlich gut. Das hier ist sozusagen der Klassiker, Siegreiche Eschatologie. Das geht sehr an diese Bibelstellen dran. Die beiden bauen sozusagen ein Gegenkonzept, das heißt partieller Präterismus, tolles Wort. Die bauen ein Gegenkonzept sozusagen. Finde ich an manchen Stellen hilfreich, an manchen nicht so. Was ich richtig krass finde, ist der N.T. Wright. Der schreibt von Hoffnung überrascht das Buch. Der schafft es, die Bibel so zu nehmen, wie sie, wie soll ich das sagen? Der schafft es, das so darzustellen, dass die Bibel ja manche Sachen einfach offen lässt, und der lässt die einfach offen. Der füllt den Rest nicht. Und trotzdem, also ich glaube, der kommt aus katholischem Hintergrund, ist ein Professor, ein Bischof, anglikanischer Bischof. Der hat sowieso nicht so sehr diese Prägung, aber er kennt die. Und recht einfach zu lesen ist Bruno Zimmerlis, Um Himmels Willen. Der adressiert auch ganz viele von diesen Konzepten und klärt die auf. Vor allem Entrückung wird hier richtig gut erklärt. Also ich merke bei mir, ich muss das noch immer weiter in meinem Kopf, in meinen Gedanken erneuern und mich damit beschäftigen. Und ich schaffe es noch nicht, nur die Bibel zu lesen, weil sofort, wenn ich so eine Stelle lese, die alten Bilder noch alle aufploppen. Und ich dann richtig, es ist richtig schwierig, da anders zu denken. Und es braucht, und es ist notwendig, dass wir da frei von werden und lernen, eine andere Sicht zu haben. Weil es ist notwendig, dass wir wieder dahin kommen, was eigentlich vorher geglaubt wurde. Über Paulus wird gesagt, in der Apostelgeschichte, da sind die wo sind die denn da nochmal? In irgendeiner Stadt, in Thessaloniki. Und dann steht da in Apostelgeschichte 17, Vers 6, und als sie aber nicht fanden, also die haben die Leute gesucht, schleppten die Jason und etliche Brüder vor die Obersten der Stadt und schrien, diese Leute, die ganze Welt in Aufruhr versetzen, sind jetzt auch hier. Und das ist unsere Botschaft. Wir haben eine Botschaft, die ganze Welt in Aufruhr versetzt. Und die brauchen wir wieder. Eine Denkweise, die dazu führt, dass wir alle Angst haben, du kannst einen weitermachen, dass wir Angst haben, die bringt uns nicht dahin. Wir brauchen diese Power. Und wir brauchen eine Sicht auch auf die Zukunft, die voll voller Hoffnung und voller Kraft ist. Und das ist das, was Jesus vollbracht hat. Wir haben hier so eine schöne Fahne gesehen. Es ist vollbracht. Jesus hat es vollbracht. Der hat gesiegt. Der hat sogar den Tod besiegt. Und es ist wieder Zeit, dass wir diese kräftige, vollmächtige Botschaft haben. Und dieses ganze Werk Jesu, wo es anfängt mit dem, was wir jetzt bald feiern, deswegen, es passt ganz gut in diese Zeit mit der Inkarnation, dass Gott kommt auf die Erde. Wie krass ist das denn? Und da fängt schon an, dass Jesus rettet. Und dann lebt er und dann stirbt er und macht die Auferstehung. Und dann ist die Himmelfahrt und er setzt sich auf den Thron und regiert. Das hat angebrochen. Das Reich Gottes ist da. Ist nicht mehr nur nah. Und es fängt, boah, ich finde das so krass. Ich habe jetzt letztens in Lukas eine Stelle gelesen. Da sagt Jesus zu jemandem, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Leute sagen, Herr, du vergibst die Sünden, das ist schon low. Und dann sagt er, okay, wenn du das nicht glaubst, dann steh halt auf und geh. Also zeigt, dass er wirklich die Sünden vergeben kann. Hast du mal darüber nachgedacht? Der ist noch nicht gestorben und auferstanden. Der konnte schon vorher Sünden vergeben. Also die Inkarnation hat schon was gemacht. Dass Jesus auf die Erde kommt, war schon ein Durchbruch. Das ist ein anderes Thema. Das ist eher Christus Victor. Darüber hat Martin schon hier gepredigt. Das Werk Jesu ist so groß und man hat es oft auch nur reduziert auf das Kreuz und dann reduziert auf Bekehrung und dann wird alles so klein. Aber dabei ist es so groß. Und Jesus hat wirklich, er ist gestorben oder ist auf die Welt gekommen, weil er die ganze Welt liebte und den ganzen Kosmos erretten möchte. Und wir sind Teil dieses ganzen Konzeptes. Und da ist richtig viel mehr Macht hinter. Und das ist etwas, was wir uns wieder zurückerobern müssen. Und das Reich Gottes, es wächst, es hört nicht einfach auf. Es wird nicht immer, kackt wieder ab alles. Und Gott muss einen neuen Start machen. Sondern in Markus 4 steht das. Und er sprach, womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Oder durch was soll es gleichen, sollen wir es darlegen? Es ist einem Senfkorn gleich, dass wenn es in die Erde gesät wird, das kleinste ist unter allen Samen auf der Erde. Und wenn es gesät ist, geht es auf und wird größer als alle Gartengewächse und treibt große Zweige, sodass die Vögel des Himmels unter seinem Schatten nisten können. Das Reich Gottes ist etwas, was wächst und wächst und wächst. Und das ist nicht ein Ende. Es hört nicht irgendwann auf und dann geht das Gewächs wieder ein. Stirbt ab und dann, ach ja, hoffen wir, dass noch der nächste Versuch was wird. Nein, es wächst weiter. Und das Reich Gottes ist auch schon da. Jesus sagte, wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Es ist schon da. Und dieses Reich Gottes wächst weiter und es wächst mit uns weiter. Ja. Und das Ende der Tage, Jesaja 2, lesen wir das mal. Das Wort des Jesajas, des Sohns des Amos über Juda und Jerusalem schaute, ja, es wird geschehen, am Ende der Tage, da wird der Berg des Herrn fest gegründet stehen an der Spitze der Berge und wird erhaben sein über alle Höhen und alle Heiden werden kommen und strömen und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über seine Wege und wir auf seinen Pfaden wandeln. Und das ist das Ende der Tage. Das Ende der Tage ist nicht irgendwie schlecht, sondern am Ende der Tage ist Gottes Berg am höchsten. über allem. Und wir leben in dieser Zeit, wo Gott erhöht ist. Wo sein Berg steht und sein Berg derjenige ist, der ja über allem ist. Und wir sind dazu berufen, in dem Ganzen zu sein. Und deswegen ist wichtig, dass wir unser Denken darin ändern, wie es weitergeht. Und nicht mit dem, was die Welt redet. Die sind ja mit irgendwie auf diesen Zug aufgesprungen. Ne, das wird alles schlechter. Wir sind dazu aufgerufen, das Licht der Welt zu sein. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Womit soll man salzig machen? In Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt auf dem Berg, die auf dem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie alle eure guten Werke sehen. Ja. Das ist das Ziel. Wir sind die, die leuchten. Wir sind die, die diese gute und herrliche Botschaft verkünden. Die Zukunft ist etwas, was auch, wo wir als Söhne mitgestalten, wo nicht alles vorbestimmt ist und es geht irgendwie bergab, sondern es ist, wenn überhaupt, ist es vorbestimmt, dass es bergauf geht. Aber wir sind da irgendwie mit drin in dem ganzen Geschehen. Wir sind diejenigen, die mit aktiv sind. Wir arbeiten mit Gott zusammen und er ruft uns dazu auf, dass wir mit eingreifen und das mit reinbringen, was Gott in uns gegeben hat. Wir tragen was. Und deswegen ist es gut, dass du da bist. Es ist gut, dass du da bist, wo du lebst. Ein Glück für deine Nachbarschaft, dass du da wohnst. Und für deine Arbeitsstelle, dass du da arbeitest. Ich würde mit euch gerne eine Proklamation machen. Genau. Und vielleicht steht ihr dazu auf und seid richtig dabei. Haha. So, 1, 2, 3. Jesus, ich danke dir, dass du mich zum Licht der Welt gemacht hast, dass deine Herrlichkeit auf mir ruht. Aber sie ruht nicht nur auf mir, sie ruht auf mir für meine Stadt, sie ruht auf mir für mein Bundesland, sie ruht auf mir für mein Land. Meinem Umfeld geht es besser, weil ich dort lebe, weil dein Königreich überall um mich herum ausbreitest. Ich danke dir, dass du mir Heilungen und Wunder geschehen, dass Menschen durch Hoffnung, Glauben und Liebe erfahren. Im Namen Jesu. Amen. Yes. Danke, Jesus.